Wir achten noch einmal auf das Zentrum von 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Amen. 1. Korinther 13 gehört zu den großen Kapiteln der Bibel. Am 10. März 1528 wurde der Reformator Balthasar Hubmaier in Wien verbrannt. Seine Frau Elsbeth drei Tage später in der Donau ertränkt. Seine letzten Worte waren: Die Wahrheit ist untödlich. Dieser Satz, dass die Wahrheit unsterblich ist, überraschte niemand von den Zuschauern, denn das war ja der Wahlspruch Balthasar Hubmaiers, seit er sich 1524 der Reformation angeschlossen hatte. Dieser Satz stand in jedem seiner Schriften und auf dem Titelblatt seiner Druckschriften war er auch zu lesen. Reformation, das war das Schlagwort jener Zeit. Kaiser und Fürsten wollten das Reich reformieren, die Juristen wollten das Recht reformieren und haben es auch gemacht. Und auch die Reform des kirchlichen Lebens lag in der Luft. Aber die Kirchenreformatoren, die lebten gefährlich, denn sie galten der Gegenseite als Ketzer. Foltern, verjagen, verbrennen, ertränken, das war automatisch die Strafe, die dann erfolgte wegen des quasi falschen Glaubens. Und kirchliche und staatliche Behörden arbeiten zu diesem Zweck Hand in Hand. Hubmaier war ein bedeutender Theologe wie Luther und Zwingli. 4 Jahre hatte er mit sich gerungen, bis er sich seiner Erkenntnisse sicher war und auf die Seite der Reformation stand. Die Beschäftigung mit der Bibel hat ihn zur Gewissheit im Glauben geführt und auch sein Denken beeinflusst. Wie der Apostel Paulus hatte Hubmaier eine Bekehrung erlebt vom Fanatiker zum Verkünder des Evangeliums. Aber auf dem Titelblatt seiner Schriften findet sich auch mal noch ein zweiter Satz, neben seinem Wahlspruch. Und dieses Bibelzitat weist auf das Bibelkapitel hin, das ihm bei der Abfassung seiner Schriften wichtig war. Auf dem Titelblatt seiner Hauptschrift vom Herbst 1525 steht der Satz: Die Liebe freut sich der Wahrheit. 1. Korinther 13. Damals gab es noch keine Verszählung, dann nannte man das ganze Kapitel und das war auch der Zusammenhang gemeint. In seiner Hauptschrift hat er grundlegende Fragen behandelt. Wie ist das eigentlich mit dem Christwerden und Christsein? Und was ist denn eigentlich die Kirche? Und wozu braucht man Priester? Was ist die Aufgabe einer Regierung? Wie sieht eine Gesellschaftsordnung aus, die Gott gefallen mag? Hubmaier fand in diesem Zusammenhang zum Beispiel es richtig, dass Waldshut im sogenannten Bauernkrieg auf Seiten der aufständischen Bauern stand. Aus 2 Gründen war im 1. Korinther 13 wichtig. Der erste Grund: Im abgedruckten Text auf unseren Sonntagszetteln, den ich eben noch mal gelesen habe, da erkannte er sein Leben im Lichte des Evangeliums, so wie er das jeden Tag erlebte. Und in den 3 Wenn-Sätzen davor sah er sein Leben vor seiner Bekehrung zum Evangelium. Und in den Sätzen danach fand er seine Fragen, Befürchtungen und Einsichten wieder, wenn er so an seine Lebenssituation dachte. Sein früheres Leben war voller Anerkennung. Er, Balthasar Hubmaier, der Freund und Kollege Dr. Ex, der berühmte Dr. Eck, der große Widersacher Martin Luthers. Und dann las er: Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, habe aber die lieber nicht, dann bin ich nur so ein Gong oder eine klirrende Schelle. Das hat ihn getroffen. Er war Theologieprofessor in Ingolstadt gewesen. Er hatte in Regensburg Hasspredigten gehalten und geholfen, die Regensburger Juden zu vertreiben. Das ist jetzt gerade im Februar 19, 500 Jahre her. Der Professor, Volksprediger und Judenhasser sieht sich ertappt. Er, der tiefschürfende, spirituelle, intellektuelle, der Wallfahrtsprediger, der heiligen Verehrer der schönen Maria von Regensburg und wie seine Zeitgenossen sagten, der hochgelehrte Magister Balthasar. Ohne die Liebe sind Fähigkeiten und Erfahrungen nichts. Und das hat er erkannt. Wenn ich sogar prophetisch reden kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe, wenn ich alle Glaubenskraft besitze, dass Wunder um mich herum geschehen und Berge ich versetzen kann, ich habe aber die Liebe nicht, dann bin ich nichts. Und Hubmaier begreift auch noch ein Drittes. Und wenn ich meine ganze Habe verschenke und meinen Leib dem Feuer übergebe, habe aber die Liebe nichts, so ist nichts nütze. Verzichten, beten, fasten, leiden, um Gott unter Druck zu setzen, um sich vor Gott hervorzuheben, nutzlos. Aber was ist denn nun gemeint mit der Liebe, deren Fehlen so alles entwertet? Ist die Liebe nicht doch irgendwie eine Leistung, die wir einzubringen haben? Das klingt doch so. Wird ein Ideal vorgeführt? Die Frage liegt doch nahe, denn das Neue Testament redet ja dauernd von der Liebe als dem Kennzeichen christlichen Lebens und einer christlichen Gemeinde. Sie redet vom Glauben, der in der Liebe tätig ist. Klarheit bringt der zweite Grund. Hubmaier sah sich in Frage gestellt und er sah sich genötigt, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und das war der zweite Grund, weshalb er 1. Korinther 13, die Liebe freut sich der Wahrheit, auf das Titelblatt setzte. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit ist unser Fundament. Uns gilt die Gnade, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Wir brauchen die Gemeinschaft, die der Heilige Geist unter uns schafft. Die Gemeinde, unsere Liebe, die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde, unsere diakonische Liebe, unsere missionarische Liebe, das sind doch nur unscharfe Spiegelbilder der Liebe Gottes. Da ist viel anderes mit dabei. Gut reden können, spirituelle Fähigkeiten und Erkenntnisse, das sind nicht der Beweis und nicht das Gütesiegel des Christseins. Unsere Gaben haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, Jesu Worte, die vergehen nicht. Hubmaier drückte das schriftlich so aus, und ich zitiere ihn wörtlich: Allein der Glaube macht uns fromm vor Gott. Und das Zitat geht weiter. Dieser Glaube ist die Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes, die er uns in Jesus anbietet. Das Zitat geht weiter. Solcher Glaube kann nicht untätig bleiben, sondern wird tätig Gott gegenüber in Danksagung, den Menschen gegenüber in unterschiedlichen Taten brüderliche Liebe. Taten geschwisterlicher Liebe, jetzt ist das Zitat zu Ende, gelten nach Hubmaier allen Menschen, ohne Ausnahme, auch denen mit dem quasi falschen Glauben. Zitat Hubmaier, er sagt Türke, das war damals das Gleichniswort für Moslem. Ein Moslem oder Ketzer wird durch unser Tun weder mit dem Schwert noch durch Verbrennung besiegt, sondern allein mit geduldigen Gesprächen, man könnte auch sagen mit geduldigen Diskussionen, das meint das Wort in diesem Deutsch der damaligen Zeit. Und er fährt fort, Deshalb erwarten wir, weil das nicht durch nur Reden, durch Diskussionen geht, deshalb erwarten wir mit den Geduldigen das Gericht Gottes. Das war eine unerhörte Aussage im Jahre 1524. Luther und die Schweizer Reformatoren um Zwingli, die sagten sich, was ist denn das? Und sie gingen auf Abstand, denn sie waren durchaus der Meinung, dass man, wenn man den wahren Glauben besitzt, durchaus mal ein bisschen mit Gewalt nachhelfen darf oder auch bestrafen darf. Hubmaier gibt sich als Anhänger der Reformation zu erkennen und will als erstes die Religionsfreiheit einführen. Konsequent will er so den reformatorischen Dreiklang zur Geltung bringen, dass es allein die Gnade ist, allein die Liebe, allein der Glaube und die Schrift. Hubmaier sieht sich durch 1. Korinther 13 vor Selbstüberschätzung, Fanatismus und auch frustrierter Verzweiflung bewahrt. Gott schenkt jedem einzelnen Menschen das Heil, wir nehmen es im Glauben an und sagen unser kleines Ja zu Gottes großem Ja. Zitat von Hubmaier: Wie ein jeder für sich selber glaubt und getauft wird, also soll ein jeder darauf achten und nach der Bibel beurteilen, ob er richtig von seinem Hirten, diesmal meint er den Pastor, den Mann auf Erden, von seinem Hirten, ob er richtig von seinem Hirten gespeist und getränkt wird. Ungeheuerlich, 1524. Wie kann man einem geistlichen Herrn ins Wort fallen und sagen, sitzt du da richtig? Musst du nicht noch ein bisschen was in der Bibel nachlesen? Hubmaier ist ein Vordenker der Religionsfreiheit und ein Verfechter des Priestertums aller Gläubigen. Und als Fachmann für die Bibelauslegung und für die Geschichte der Christenheit weiß er, die Christen der ersten Jahrhunderte haben auch so gedacht. Kein Mensch, das kann man schriftlich nachlesen, kein Mensch darf wegen seiner Religion vom Staat kriminalisiert werden und keine Religionsgemeinschaft darf gegen eine andere Religionsgemeinschaft den Staat herbeirufen, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Und das gilt auch unter Christen. Es wird mit dem Schwert des Geistes gekämpft, das heißt mit dem Bibeltext. Und das ist schon schwierig genug. Man darf die Bibel nicht einfach drauf los zitieren. Wir haben ja vorhin solch eine Geschichte gelesen. Gott liebt uns, er schenkt uns das Heil. Wir erarbeiten uns das nicht, wir erkaufen uns das nicht. Und die Glaubensgewissheit wird uns geschenkt. Wir zahlen das alles auch nicht ab wie einen gewährten Kredit. Und das war in damaliger Zeit kein bildhafter Vergleich. Frömmigkeitsübungen, Wallfahrten, Geldzahlungen für das Seelenheil zur Verkürzung des Fegefeuers oder für den Beistand des Heiligen oder bestimmter Heiliger. Das war der Grund, weshalb Luther seine 95 Thesen schrieb und alles ins Rollen brachte. 1. Korinther 13 war für Hubmaier ein Orientierungspunkt in seiner Hauptschrift über das Christwerden und das Christsein in einer nach dem Neuen Testament reformierten Gemeinde. Denn Reform heißt ja eine Rückbildung, also etwas wieder in die alte Form bringen. Und da ist immer die Frage, woran man sich orientiert. Eine Anmerkung zur Sprache. Wir haben ja heute einen Für Fußballfreunde ist das ja selbstverständlich ein Lokalderby. Mich wundert es manchmal, dass ich die Sprache der Bibel im Sportteil wiederfinde. Da ist, wenn ein knapper Sieg da, vom erlösenden Tor die Rede. Ja, wir dürfen das Wort Erlösung ruhig in den Mund nehmen, das wird verstanden. Dann sollen wir halt vom erlösenden Tor reden. Das versteht jeder, sogar derjenige, der nichts mehr mit Gott und Bibel am Hut hat. Oder als der eine, der heute spielt, so im Abstiegskampf kam, eine große Überschrift, Glaube, Liebe, Hoffnung. Mit der Hoffnung war es dann doch nicht so doll, aber die Liebe der Fans ist ja wohl geblieben. Das sind Merkwürdigkeiten, die Sprache der Bibel wandert aus. Und manchmal frage ich mich, haben wir das schon gemerkt? Wir dürfen sie ruhig auch benutzen. Ich habe als Kind gelernt, ich habe das schon oft gesagt, da war ich 6 oder 7 in der Grundschule, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und ich habe die Erfahrung gemacht jetzt nach. Ich habe als Kind in der Grundschule, in der Sonntagsschule mit 6, 7 gelernt, lies die Bibel, bete jeden Tag. Das beste Programm, das man sich fürs Christwerden und Christsein und für die Reform und die Form der Gemeinde vorstellen kann. Lies die Bibel. Im Zentrum von Kapitel 13, in den Versen 4 bis 7, erkannte es Hubmaier, die Liebe Gottes trägt mein Leben. Und jetzt wird's konkret. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Das ist eine positiv formulierte Aussage. Er sagt, was die Liebe ist. Und wenn wir es auf unserem abgedruckten Zettel, mal auf unserem Sonntagszettel mal nachlesen, darauf folgen 8 Zeilen, wo gesagt wird, bitte kein Missverständnis, das ist nicht so, das ist nicht so, das ist nicht so und das ist nicht so. Oder man kann auch sagen, 4 Doppelzeilen. Das klingt nach Poesie, ist auch tatsächlich von der Sprache her Poesie. So 8er Reihen hat man gerne gemacht, zum Beispiel die Seligpreisung ist auch eine 8er Reihe. Die Liebe ist langmütig und freundlich, und das ist eine Definition. Die Liebe hat mich eingeholt, Gott hat mich in ein neues Leben gebracht, hineinversetzt in die Herrschaft seines Sohnes. Die Liebe ist langmütig, sie ist langmütige Freundlichkeit oder freundliche Langmut. Wir sind schnell am Ende, Puste aus. So geht das nicht weiter, da muss man mal ein Machtwort reden, Schluss, fertig. Gott hat einen langen Atem. Jesus ist freundlich. Wir haben in unserem Liederbuch ein wunderbares, inniges Gebetslied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und damit wir also diese Definition angemessen verstehen, folgen diese 8 Doppelaussagen, die muss man mal alleine in Ruhe lesen. Erklärt wirken sie strohend und gar nicht so zu Herzen gehend, habe ich immer den Eindruck. Wir reden von Liebe und meinen damit etwas anderes als Gottes Liebe. Wir wollen, wenn es um die Liebe geht, doch gerne fasziniert sein. Fasziniert. Oder wir denken an Gegenseitigkeit, an gewissen Vorteile oder etwas, was dabei für uns herausspringt. Wenn Liebe dann zwischen Menschen scheitert, können sich Abgründe auftun. Aber Gottes Liebe kennt dieses Scheitern nicht, sie bleibt bestehen. Jesus hasst die Sünde, das ist ein alter Satz, aber nicht die Sünder. Die Liebe Gottes, Jesus, missachtet nicht die menschliche Würde. Ein großer Diskussionspunkt zurzeit. Die Liebe bläht sich nicht auf. Jesus baut sich vor uns nicht wie eine Riese auf. Er begegnet uns, wie man heute so gerne sagt, auf Augenhöhe. Und an Jesus können wir das lernen. Er achtet die Grenzen der Schicklichkeit und des anständigen Umgangs. Ein ganz aktuelles Wort. Missbraucht seine Macht nicht und er wird nicht bitter und reizbar, wenn der sichtbare Erfolg auf sich warten lässt. Er verteilt auch keine Strafpunkte, er freut sich quasi nicht über die Bosheit, damit er ordentlich strafen kann, so wie das uns Menschen manchmal passieren kann. Nach dieser ausführlichen Klarstellung erfahren wir dann noch, was die Liebe macht, also was die Liebe ist und was die Liebe macht. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Jesus freut sich an der Wahrheit. Wir können es in der Bibel nachlesen. Er freute sich, wenn Pharisäer etwas Richtiges sagten. Er freute sich über die Sünder, die zu ihm kamen. Und er ertrug ihre Nähe. Und das auch alles, was sie umgab. Er glaubte ihnen ihre merkwürdigen Erklärungen. Er erduldete die Frustration, die Vergeblichkeit, wenn er auf sie warten musste. Im Sprachgebrauch der Bibel ist die Wahrheit nicht nur festgelegt auf Richtigkeit eines Sachverhalts, sondern Wahrheit meint unsere Treue, unsere Wahrhaftigkeit, unsere Beständigkeit, unsere gute Absicht. Daran werden wir erinnert, wenn wir Amen sagen. Das ist ein verwandtes Wort. So sei es, wir sind dafür, das geloben wir. Gott freut sich über unsere Treue, unsere Wahrhaftigkeit, unsere Wahrheit. Daher hat das gemeinsame deutliche Amen im Gottesdienst eigentlich einen ganz tiefen Sinn. Fast wie ein Treuegelöbnis oder zumindest eine Erinnerung daran. Balthasar Hubmaier und seine Frau Elsbeth und die anderen Inhaftierten verzagten nicht, als sie auf eine harte Probe gestellt wurden, in Versuchung geführt wurden, die Wahrheit zu verneinen. Sie blieben im Glauben treu, sie erwiesen sich als Nachfolger zur Freude Gottes, zur Freude des Herrn Jesus. Als sich Hubmaier also der Reformation anschloss, war er erstmal für die papsttreuen ehemaligen Kollegen und Freunde ein Ketzer. Ketzer waren zu bekämpfen, zu verleumden, zu vernichten. Und weil er Religionsfreiheit in einem religiös neutralen Staat forderte, erklärten ihn dann auch Luther und Zwingli zum Ketzer mit gleicher Konsequenz. Aber für Hubmaier war die Religionsfreiheit das Fundament einer wahren, echten Reformation, nur Gottesrichter. Und er hatte Gesinnungsfreunde. Schon im Januar 1525, also in diesem Jahr, in dem auch seine Hauptschrift erschien, schon im Januar 1525 hatten befreundete Reformatoren in der Schweiz es gewagt, heimlich Bekenntnistaufen durchzuführen und sozusagen Untergrundgemeinden, so würden wir heute sagen, zu gründen. Doch Ostern 1525 wurde in Waldshut auf Beschluss des Staates offiziell eine städtische Kirchenordnung ohne Zwang eingeführt. Nach dem Vorbild des Neuen Testaments und wie in den ersten christlichen Jahrhunderten. Niemand wurde zur Taufe gezwungen. Der Gottesdienst wird in Deutsch abgehalten. Liturgische, bunte, teure Gewänder werden abgeschafft. Man sollte nur sauber und ordentlich zum Gottesdienst erscheinen, und so machte das Hubmaier auch selber. Heiligenaltäre waren überflüssig, sie wurden abgeschafft, Reliquien und Heiligenbilder entfernt. Und das Abendmahl war nun ein schlichtes Mahl mit Brot und, auch damals ungeheuerlich, Wein für alle. Nicht nur für den, damals nannte man das Priester. Es wurde das Abendmahl zu einem Gedächtnismahl für die Erlösung durch Jesus am Kreuz. Und seit Ostern 1525 galt also in Waldshut, staatliche Gewalt darf christliche Abweichler, Minderheiten oder Angehörige einer anderen Religion nicht wegen ihrer Religion bestrafen. Der Staat hat nur für das weltliche Recht zu sorgen, wenn kriminelle Taten vorlagen. Und da musste der Staat auch konsequent sein, das vertrat Hubmaier auch. Aber in Glaubensdingen gilt, und jetzt zitiere ich Hubmaier wörtlich, Christus ist nicht gekommen, dass er schlachte, umbringe, Scheiterhaufen anzünde, sondern dass die Lebendigen volles Genüge haben. Das ist eine Erinnerung ans Johannesevangelium. Hubmaier kann sich also vorstellen, dass es in einer Stadt oder an einem Ort unterschiedliche christliche Konfessionen geben kann. Ja, dass sogar Juden und Muslime ihren Glauben öffentlich ausüben. Das war damals Ketzerei, als er das sagte. Wir können das gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Hubmaier war ein Vordenker, der seiner Zeit um Jahrhunderte voraus war. Wenig erinnert leider an Hubmaier in Deutschland. Ich habe mal nachgeguckt im Internet. In seiner Geburtsstadt Friedberg bei Augsburg, da gibt es eine Dr. Balthasar Hubmaier Straße in einem Neubauviertel, nehme ich an, weil da so große Einkaufszentren nebenan sind. Und in Waldshut hat die Gemeinde unserer Freikirche eine Balthasar Hubmaier Kirche seit den 50er Jahren. Was ist denn nun aus seinen beiden großen Zielen geworden? Die Religionsfreiheit, meine ich, und die Kirchenordnung ohne Zwang. Hubmaier, so sagt man heute, war also ein Reformator eigener Art. Neben der reformierten Reformation, der lutherischen, bildete er mit seinen Freunden und Gesinnungsgenossen sozusagen den dritten Teil der Reformation, den dritten Flügel. Und erst vor 170 Jahren, wir haben ja Leute aus der Onkengemeinde vor uns, hatte Onken das mühsam durchkämpfen müssen, dass er kein Krimineller ist, wenn er Gottesdienst hält oder tauft oder Abendmahl feiert. Er hat ihn nicht mehr mit Leib und Leben bedroht, aber sonst ihm viel Unannehmlichkeit bereitet, weil das also eine Ordnungswidrigkeit war nach dem Recht. Und durch Onken und solche Leute hat man so ab vor 170 Jahren gemerkt, dass Staat und Kirche nicht unbedingt siamesische Zwillinge sein müssen. Und es wurde toleriert, wenn man nicht dazugehört. Und erst 1919 wurde die Religionsfreiheit auf den Weg gebracht. Aber es gibt noch ein tolleres Datum. Am 10. Dezember 1948, auf den Tag 420 Jahre und 9 Monate nach Hubmaiers Hinrichtung, beschloss die Vollversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und da ist Paragraph 18 die Religionsfreiheit definiert, so wie es Hubmaier skizziert hatte. Leider gibt es sogar in Europa Staaten, die Menschenrechte und mit ihnen die Religionsfreiheit in Frage stellen und teilweise aufheben wollen. Und wir müssen uns mit allen Menschen guten Willens zusammentun, um dagegen anzugehen. Unser Vorbild könnte Martin Luther King sein, der solch ein verbindender, über die Grenzen religiöser Auffassung hinein verbindender Mann war. Und ein zweites: Christ werden, Christ sein. Die Frage wird heute noch diskutiert, immer wieder neu. Wie sieht eine angemessene Kirchenordnung aus? Wie stellen wir uns den Hirten einer Gemeinde vor? Ja, ich glaube, spätestens Freitag werden wir uns das auch sogar ganz konkret fragen. Das Gespräch darüber wird heute in Offenheit geführt, oft sogar in ökumenischer Runde. Balthasar Hubmaier und seine Frau Elsbeth und eine unzählbare Schar von Glaubenszeugen haben vor 491 Jahren Recht gehabt. Die Wahrheit ist untötlich. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Die langmütige, freundliche Liebe Gottes in Jesus Christus. Amen.